Ja, wir sind ja schon im sechsten Teil unserer Predigtreihe über Sünde. Wir haben in den letzten Wochen schon ganz viel gehört über Sünde, über verschiedene Aspekte von Sünde, über ja, wo es herkommt, welche Auswirkungen das hat, auch wie sehr wir so drin verstrickt sind. Letzte Woche der Systemfehler. Vielleicht habt ihr auch in den Hauskreisen dieses Thema noch weiter vertieft. Also es war ganz viel Beschäftigung damit, mit diesem Thema. Wie ist es euch, wie ist es Ihnen damit ergangen? Wenn man so viel über Sünde hört. Ich finde, da gibt es also so zwei Möglichkeiten, wie man reagieren könnte. Zum einen kann man einfach sagen, okay, ja, ist halt so, gibt es keinen Ausweg raus, es ist irgendwie in unserem System drin, in unserer Welt drin, kann man nichts machen. Ja, so ein bisschen resignieren vielleicht. Oder aber, man lässt es so ein bisschen mehr an sich ran und dann kann einen das aber so richtig runterziehen. Also zumindest ist es mir so ein bisschen so gegangen, dass dieses wir neu begreifen, wie sehr dieses Thema einfach auch in unserem Leben präsent ist, in unserer Welt, in der wir leben, präsent ist, wie sehr wir darin verstrickt sind auch, das hat mich so ein bisschen runtergezogen, so richtig gehend deprimiert auch. Ja, also ich habe das so richtig als so eine schwere Last auch empfunden, dieses ganze Thema Sünde. Und da bin ich froh, dass wir heute als Thema eben so ein bisschen auch Neustart haben und dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt, wie wir reagieren können, wie wir umgehen können mit dem Thema Sünde, dass wir nämlich auch nachschauen können, wie kommen wir denn wieder raus aus der Nummer? Gibt es denn auch einen Ausweg aus diesem Thema Sünde, aus diesem Tal? Und der Text, mit dem wir uns auf die Suche eben begeben möchten, ist der Psalm, den wir gerade gehört haben, den wir gerade gemeinsam auch gebetet haben, Psalm 51. Das ist ja ein wunderschöner Psalm, ein Gedicht, ein Gebet, ein Lied, ja, hat so was ganz Poetisches. Und trotzdem finde ich, da steckt auch so eine Anleitung drin, so fast so eine Vier-Schritt-Anleitung, wie man eben auf dem Weg kommen kann aus der Sünde raus. Und das wollen wir uns heute anschauen. Der Psalm ist überschrieben mit einem Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Batseba eingegangen war. Hat uns Elke ja schon gesagt, David hat sich da sehr, sehr schuldig gemacht. Es gab dann konkreten Anlass. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch, von Ihnen, diese Geschichte mit David und Batseba, wie er sich diese Frau einfach genommen hat, obwohl er wusste, das ist die Ehefrau von einem seiner Soldaten, die gerade für ihn auf dem Feld gekämpft haben. Ja, hat sie trotzdem diese Frau genommen, hat sie sexuell missbraucht, sie ist schwanger davon geworden. Und dann hat er noch versucht, durch so ein Vertuschungsmanöver das Ganze irgendwie so zu begradigen, dass es nicht rauskommt, dass sie nicht von ihm schwanger geworden ist. Also dass Batseba von David schwanger geworden ist, so wollte er vertuschen, das hat nicht geklappt. Und dann hat er, wie Elke schon erwähnt hat, den Auftrag gegeben, dass dieser Ehemann eben an der Front ums Leben kommen soll. Also er hat ihn einfach dahin stellen lassen, wo er garantiert von den Feinden umgebracht wird. Nach der Trauerzeit für die dann Witwe, ja, Batseba, hat er Batseba dann zu sich in den Palast geholt, hat sie geheiratet und hat wohl gedacht, so hat er das Ganze wieder so einigermaßen gerade gebogen. Ja, Gott war nicht dieser Meinung und hat ihm dann eben den Nathan geschickt, der ihn damit konfrontiert hat, auf eine sehr geschickte Art und Weise, dass er hier wirklich schwer gesündigt hat. Und das hat er dann interessanterweise auch sofort eingesehen. Ja, David, als er konfrontiert wurde, hat es erkannt, hat sich dazu bekannt, hat Gott um Vergebung gebeten und hat auch Vergebung erfahren. Ist eine ganz spannende Geschichte nachzulesen im 2. Samuel, auch wie es weitergeht. Ja, also es ist ja so, dass diese Sünde, auch wenn sie ihm vergeben worden ist, nicht ohne Folgen geblieben sind. Und die Konsequenzen und die Folgen kann man dann eben auch sehen in dieser ganzen Familiengeschichte, ist irgendwie tragisch, aber auch sehr ehrlich, also wirklich lohnenswert, das auch nochmal nachzulesen. Aber zurück zu dem Psalm. Also der Psalm ist dann eben genau da entstanden, als er damit konfrontiert worden war mit seiner Sünde und sich eben auf den Weg gemacht hat zur Vergebung, um da wieder rauszukommen. Und ich denke, er zeigt uns da wirklich so vier Schritte, die notwendig sind, um von der Sünde hin zu einem Neustart zu kommen. Und der erste Schritt ist Erkenntnis, Bekenntnis von Sünde. Es ist ja schon bemerkenswert, dass David, ich meine, der war ja König, ja, der war mächtig, der war es gewohnt, dass er sich über alle möglichen Regeln und Gesetze auch mal hinwegsetzen konnte, dass er machen konnte, was er wollte. Aber als er dann damit konfrontiert war, dass Gott alles andere als einverstanden war mit seinem Verhalten, dass es wirklich Sünde war, hat er das sofort eingesehen. Und ich denke, um mit dem Beispiel sozusagen von vorletzter Woche, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da war ja das Gleichnis von dem Zöllner und dem Pharisäer. Und da könnte man auch sagen, ja, obwohl David also jede Menge Pharisäeranteile, narzisstische Anteile in sich hatte, das zeigt ja sein Handeln, hatte er doch auch genügend demütige Zöllneranteile an sich. Ja? Also er hat es wirklich dann sofort bekannt, erkannt und ist eben zu Gott gegangen. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Dabei ist David auch sehr deutlich. Er beschönigt hier nichts. Er bringt keine Entschuldigungen, keine Ausflüchte, keine Rationalisierungen. Er weiß, was er getan hat, war Sünde. Und zwar Sünde in jeder Hinsicht. Es gibt in der hebräischen Bibel so drei zentrale Wörter, die für den Begriff der Sünde gebraucht werden. Und jedes von diesen Wörtern hat so ein bisschen einen anderen Aspekt. Und David nennt hier in diesen ersten Zeilen seines Gebets gleich alle drei. Ja? Zunächst sagt er eben Pescha, also tilge meine Sünden, in Vers 3. Und Pescha bedeutet so ein bisschen Verbrechen, Auflehnung gegen Gottes Gesetze und Ordnungen. Da steckt auch so ein bisschen Rebellion drin. Aber es wird auch verwendet im Kontext mit Verrat und Vertrauensbruch. Und in Vers 4 spricht er dann von Avon. Das wurde von Luther übersetzt mit Missetat. Und der Begriff kann aber auch Schuld bezeichnen und auch die Folgen von Sünde, also die Zerstörung und der Schaden, den Sünde anrichten kann und auch die Strafe, die man für Sünde bekommt, auch das wird sozusagen mit diesem Begriff Avon ausgedrückt. Und dann noch Hatha, das ist das Wort, das Gott auch verwendet hat, als er Kain davor gewarnt hat, dass die Sünde vor seiner Tür lauert, kurz bevor er seinen Bruder dann umgebracht hat. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt auch zu dem Thema. Da wird eben dieses Wort Hatha benutzt und das hat so diese Ursprungsbedeutung auch, dass man das Ziel verfehlt. Hat man vielleicht schon mal gehört, dass Sünde ja Zielverfehlung heißt und das ist das Wort, das dahinter steht. Ein Zielverfehlen vom rechten Weg abzukommen. David verwendet also diese schmerzlichen Begriffe auch mehrfach in diesem Psalm. Die werden wiederholt. Ich denke, er bringt damit wirklich sehr bewusst zum Ausdruck, dass er sich umfassend schuldig gemacht hat. Er erkennt aber auch sogar noch einen Schritt weiter, was eben Sünde bewirkt. Er erkennt, dass er als ganzer Mensch durch und durch sündig ist, dass er in Sünde verstrickt ist. Und das haben wir ja auch schon in den vorigen Teilen dieser Predigtreihe gehört, dass wir so eben innerlich mit Sünde verstrickt sind, schon so geboren werden. Ja? Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Und das ist so eine Erkenntnis, die ist, glaube ich, so rational ganz schwer zu fassen. Es ist wirklich so ein Geheimnis auch, ja, was uns von Gott offenbart werden muss. Und auch das bringt er hier zum Ausdruck. Ja. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Ich finde auch, dass diese Tatsache, dass wir so in Sünde verstrickt sind, dass es so durch und durch uns auch ausmacht, das ist was, das muss uns von Gott irgendwie gezeigt und offenbart werden. Es ist auch schwer zu erklären. Also ich hatte das Erlebnis, als ich als 17-Jährige, als ich mich zu Jesus bekehrt hatte, hatte ich auch plötzlich dieses Wissen, ja, ich bin ein total sündiger Mensch und ich brauche Jesus. Ich habe mich dann eben zu Gott bekehrt. Ich war damals im Schüleraustausch in Neuseeland und als ich aber nach Hause gekommen war und dann meinen Freunden hier erzählen wollte, warum ich denn jetzt Christ bin und warum ich glaube und warum ich der Ansicht bin, ich brauche jetzt Jesus, weil ich so sündig bin, haben die das nicht verstanden. Und ich habe es auch nicht erklären können. Ja? Ich war eigentlich so als Teenager immer relativ brav und es war meinen Freunden nicht klar zu machen, warum jetzt ausgerichtet ich der Meinung bin, ich sei so sündig, dass ich Jesus brauche. Aber mir war das klar. Ja? Also mir war es irgendwie innerlich klar, ich bin ein sündiger Mensch und ich brauche daher Jesus. Es ist also, glaube ich, nicht immer so wie bei David hier, dass es eine ganz schwere Tatsünde braucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Ja, es gibt auch andere Anlässe, wo Gott uns einfach zeigen kann, ja, wir sind Sünder und wir brauchen Jesus. Vielleicht, hoffentlich, trägt ja auch diese Predigtreihe so ein bisschen dazu bei, dass wir neu begreifen können, dass wir neu offenbart bekommen, dass wir eben Sünder sind und deswegen uns aber mit dieser Sünde eben auch an Gott wenden können. Denn es geht nicht nur um Erkenntnis, sondern dann eben auch ums Bekenntnis. Herr David bekennt seine Sünde vor sich selbst und dann eben aber auch vor Gott, dann auch vor Nathan. Ich denke nicht immer, aber manchmal kann es vielleicht auch hilfreich sein, anderen Menschen seine Sünden zu bekennen. Wichtig ist aber natürlich vor allem, dass wir mit unseren Sünden zu Gott gehen. Und David wusste, Gott ist barmherzig und gnädig. Und auch wir dürfen das wissen. Und wir wissen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, wie es auch im ersten Johannesbrief heißt. Im zweiten Schritt auf dem Weg sozusagen raus aus der Sünde geht es um innere Reue und Umkehr. Und innere Reue ist sowas, das geht über so ein rein verstandesgemäßes Erkennen von Sünde hinaus. David erkennt es nicht nur, dass er sündig ist, sondern diese Erkenntnis trifft ihn in seinem Innersten. Er spürt es auch körperlich. Ja, er spricht davon, dass Gott seine Gebeine zerschlagen hat und von seinem geängsteten Geist und einem geängsteten und zerschlagenen Herzen. Ja, also in Vers 10 diese Gebeine, die zerschlagen sind, und in Vers 19 dann eben dieses geängstete Geist und das geängstete, zerschlagene Herz. Es geht nicht nur so um dieses Nachvollziehen vom Verstand her, hier ist was schiefgelaufen, sondern dieses innerliche Spüren. Ich selbst mache gerade so eine Coaching-Weiterbildung mit dem Titel Psychologie der Veränderung. Und ein ganz zentraler Ansatz bei dieser Coaching-Methode ist, dass wir lernen sollen, so ein bisschen achtsamer auf unseren Körper zu achten, weil unser Körper uns so oft ganz klare Signale auch darüber gibt, wie es denn in unserem Inneren so aussieht. Ja, also wir sind ja hierzulande sehr kopfgesteuert, sehr rational unterwegs und haben oft gar nicht so den Zugang zu dem, was so innerlich auf der emotionalen Ebene bei uns so passiert. Und so körperliche Signale können uns da Hinweise dazu geben. Und ich fand es jetzt sehr spannend, dass das, was wir jetzt mühsam lernen müssen, was ist, was David offensichtlich schon wusste. Ja, er hatte diesen Zugang, er konnte wirklich sagen und spüren, ja, ich habe zerschlagene Gebeine. Und das ist eben ein Hinweis auf mein geängstetes und zerschlagenes Inneres. Und ich denke, David war auch klar, dass deswegen so dieser Weg raus aus der Sünde nicht nur rein auf der Kopfebene passiert, sondern das ist wirklich was, ja, da braucht es dieses tiefere, ganzheitliche Begreifen. So der ganze Mensch mit Sinn, Verstand, Gefühl muss voll und ganz spüren, was die Sünde bewirkt. Ja, wie sehr sie auch letztlich schädlich ist, um dann eben auch diesen Impuls zu bekommen, davon umzukehren, sich davon abzukehren, wirklich echte Buße zu tun. Nicht nur irgendwelche leeren Rituale, Opferrituale oder sonstige Bußrituale oder eines leeres, inhaltslose Entschuldigung, sondern so eine echte innere Reue, die muss ja auch wirklich gespürt werden. Und ich denke, David war das sehr klar und bringt das hier eben auch sehr deutlich zum Ausdruck. Ja, und der dritte Schritt ist dann die Bitte um Reinigung von Schuld, die Bitte um Vergebung. Mit dieser Erkenntnis und dann auch diesem inneren Zustand der Reue bittet David Gott um Vergebung, um Reinwaschung. Ja? Wasche mich rein, reinige mich, entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde, wasche mich. Das ist, ist ja auch so ein wiederkehrendes Bild im Alten Testament. Dieses Idee, dass man diese kultische Unreinheit gibt, also wir Menschen werden eben unrein. Und dann gibt es bestimmte Reinigungsriten, gerade im Alten Testament, mit denen man dann eben reingewaschen werden muss, bevor man sich wieder dem Tempel nähern kann oder Gott nähern kann. David macht hier, finde ich, aber in seinen Worten auch sehr deutlich, dass kein Priester, kein Ritual, keine Opferriten uns tatsächlich reinwaschen kann, sondern es kann nur Gott allein. Ja. Auch Martin Luther hat ja in diesem Psalm ganz, ganz viel Inspiration bekommen für so eine Sola Gratia-Lehre, für seine Lehre, allein durch Gnade, allein durch Gottes Gnade können wir eigentlich von Schuld gereinigt und befreit werden. Und mit diesen Bildern des Reinwaschens habe ich auch an unsere Taufe denken müssen. Ja, auch da gehen wir ja symbolisch eben ins Wasser, wir gehen tatsächlich ins Wasser, um symbolisch aber auch uns von unserer Schuld, von unserer Sünde reinzuwaschen, um dann eben reingewaschen wieder auftauchen zu können. Ein anderes Symbol, ein anderes Bild, was wir auch in unseren Gottesdiensten aufgreifen, ist das Bild der Rettung durch Blut. David bittet seinen Gott und Heiland ja darum, dass er von der Blutschuld gerettet werde. Im Alten Testament gab es ja das Prinzip, dass wenn jemand Blut eines Unschuldigen vergossen hatte, was David getan hatte, er ja eigentlich dann sein eigenes Blut dafür vergießen müsste. Und auch bei vielen dieser Tieropfer bei den Israeliten war das ja so das dahinterliegende Prinzip, dass man sagt, unsere Sünde, unsere Schuld, die ist so schwerwiegend, das kann eigentlich nur gesühnt werden durch das Blut dann jeweils eines anderen Tieres, durch das Leben auch eines anderen Tieres. Wir dürfen wissen, dass Jesus all unsere Blutschuld und Schuld auf sich genommen hat. Er ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen, er hat sich geopfert. Und auch im Abendmahl, was wir dann später feiern, Ja, sagen wir auch, dein Blut, Jesu Blut, ist vergossen worden für unsere Schuld. Und so dürfen wir uns auch daran immer wieder erinnern. In diesem dritten Schritt geht es also darum, anzuerkennen, dass Gott allein uns von unserer Schuld reinigen und befreien und retten kann und dass wir dieses Gnadengeschenk von ihm erbitten können und dann eben auch annehmen können. Dann sind wir auch wirklich rein und frei von unserer Sünde. Aber der Psalm geht dann sogar noch einen Schritt weiter. Im vierten Schritt bittet David dann um Erneuerung, um Wiederherstellung, um einen Neustart. Er will nicht mit diesem zerschlagenen Herzen stehen bleiben. Er will wieder neu durchstarten. Ja, in diesem Psalm zeigt sich ja auch diese Sehnsucht, dass er Gott wieder voller Freude loben möchte. Er möchte ihm dienen, er möchte ihn preisen, er möchte sein Zeugnis sein, er möchte auch anderen Menschen Gottes Lehre, Gottes Wege lehren. Aber er weiß, das alles ist nur möglich, wenn Gott selbst ihn von innen heraus erneuert. Und so betet er dann diese bekannten Worte: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Dieses Wort schaffe, was hier verwendet wird, ist dasselbe Wort, was in der Schöpfungsgeschichte verwendet wird. Also, und es wird auch ausschließlich für Gott gebraucht. Ja? Also nur Gott kann auf diese Weise etwas erschaffen. Kein Mensch kann das. Wir können nicht auf eigene Art unsere Seele, unser Herz sozusagen reinigen und reinmachen oder uns ein neues, reines Herz geben. Das kann nur Gott schenken. Ja, das kann auch nicht so einfach entstehen. Das ist wirklich so ein Wunder, so ein Geschenk. Und auch in der Bergpredigt, wo ja so viele so Aspekte sind, die so dieses Geheimnisvolle und dieses Geschenk und dieses Segen haben, sagt ja auch Jesus: Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Herz hat im Hebräischen auch so eine viel umfassendere Bedeutung, als es bei uns dieses Wort hat. Das ist nicht nur der Sitz der Gefühle, des Gemütes, sondern es ist der Sitz des Willens und auch der Erkenntnis und des Verstands und des Vernunft. Es ist so das zentrale Organ, das unser Menschsein ausmacht. Wenn David hier also um ein neues, reines Herz bittet, dann geht es nicht um so eine kleine Verhaltensänderung, sondern eine wirkliche innere Erneuerung. Außerdem bittet David ja auch um einen neuen und beständigen Geist, einen willigen Geist, ja, einer, der von Gottes Geist geführt wird. Hier auch wieder so der Blick in die Zukunft. David möchte nicht so stehen bleiben, er möchte nicht als Sünder weiterleben, er möchte so gern nach Gottes Willen leben. Und zwar nicht nur für die nächsten 5 Minuten, sondern beständig. Er sehnt sich danach, erfüllt und geführt von Gottes Geist, sein Leben zu leben. Und er weiß auch, dass nur so auch ein gutes Leben möglich ist. David ist diese 4 Schritte gegangen, von Erkenntnis, Bekenntnis, über die innere Zerschlagenheit, eine innere Reue, über die Bitte um Vergebung, um Reinigung, bis hin zum Bitte um Erneuerung, um Neustart. Er hat es dann auch erleben dürfen, dass, obwohl seine Sünde damit nicht weg war und sie schwere Folgen hatte, wie schon erwähnt, hat Gott ihn trotzdem auch wieder neu gesegnet und ihn auch neu wieder gebraucht und in seinen Dienst gestellt. Ich vermute mal, nachdem dieses Gebet ja auch in die Psalmen aufgenommen worden ist, das ist das Gebetsbuch, wo wir immer wieder sozusagen diese Gebete beten, dass auch David dieses Gebet nicht nur einmal gebetet hat. Er wird, wie wir alle, auch wieder schuldig geworden sein durch Pescher, durch Avon, durch Hatta, weil diese nun mal Teil von uns sind, Teil unserer Menschlichkeit.